Ja, wir kommen jetzt zu dem dritten Thema. Meinungsverschiedenheiten, unterschiedliche Lehrauffassungen. Ich habe mal eine Liste gemacht von so Fragen, die einen so beschäftigen. Ich habe die da aufgeschrieben. Darf ein Geschiedener wieder heiraten? Kann ein Christ abfallen? Und gibt es ewige Heilssicherheit? In welchem Verhältnis stehen diese zwei Fragen zueinander? Sind sie ausschließend oder ergänzend? Wann ist die große Bedrängniszeit? Wann in Bezug auf die Bedrängniszeit ist die Entrückung? Vorher, nachher, mittendrin? Gibt es ein tausendjähriges Reich? Wenn ja, wann? Vor der Ankunft Christi oder nachher? Wie stehen die alttestamentlichen Verheißungen über Israels Zukunft in Verbindung mit dem Königreich Gottes? Soll man die Verheißungen eins zu eins übertragen oder sind sie bildlich zu verstehen? Wenn bildlich, dann wie? Andere Frage, was ist Erwählung? Was ist Vorherbestimmung? Wozu wird der Mensch vorherbestimmt? Und wie steht die Lehre von der freien Entscheidungsmöglichkeit des Menschen im Zusammenhang mit der Lehre von der Erwählung, der Gemeinde in Christus? Oder dürfen Frauen öffentlich das Wort Gottes verkündigen? Dürfen Frauen die Gemeinde leiten? Verkündigung, wenn ja, in welchem Rahmen? Sollen sich Frauen beim Beten auch heute noch den Kopf bedecken? Wenn ja, bei welchen Gelegenheiten? Und Verheiratete oder Nichtverheiratete, dürfen die Männer sich bedecken? Oder andere Frage, dürfen Frauen in der Versammlung vor anderen sprechen? Dürfen sie beten, im Gebet leiten? Oder anderes, der ganze komplexe Fragenbereich über Kleidung. Was ist geziemende Kleidung beim Zusammenkommen oder zu Hause oder irgendwo? Was ist spezifische weibliche Kleidung? Ist es überhaupt wichtig? Unterschiede in der Kleidung, was ist die Haartracht, welche Haartracht ist wohlgefällig bei Männern und bei Frauen, dürfen Männer lange Haare tragen und Frauen kurzes, welcher Schmuck ist erlaubt und geziemend, darf man sich schminken, die Haare färben oder sonst was färben, welche Musik ist Gott wohlgefällig? Wie weit darf der Rhythmus dem dominieren? Gibt es christliche Rockmusik oder Popmusik? Dürfen Christen Schulden machen? Habe ich jetzt die 16. Was ist die Geistestaufe? Und wann geschieht sie? Gibt es eine zweite Erfahrung? Gibt es heute noch das wunderbare Reden in Fremdsprachen, die man nie gelernt hat? Man nennt das Zungenreden. Tut heute noch Wunder wie früher im materiellen Bereich? Gibt es wunderbare Heilungen? Kann man sie voraussagen oder kann man sie erwarten bei Gebet mit Handauflegung? Spricht Gott durch Träume? Gibt es heute noch direkte Prophetie? Also ihr seht, es ist eine ganze Reihe von Fragen, aber es geht weiter. Exorzismus und so weiter, Territorialgeister, da kann man heute noch Christen heute noch Dämonen austreiben. Darf man beim Herrn mal Traubensaft verwenden oder muss man Wein oder darf man Wein? Gesäuertes Brot oder ungesäuertes Brot? Wer darf teilnehmen beim Mahl? Kann man die Teilnahme jemand verweigern oder muss man sie verweigern gewissen Leuten? Bei welchen Fällen muss man es und bei welchen Fällen nicht? In welcher Form soll man taufen? Ist die Taufe überhaupt wichtig? Was sind die Bedingungen für Taufe? Was ist mit der Säuglingstaufe und so? Gilt das oder gilt das nicht? Werden schließlich alle Menschen mit Gott versöhnt? Ein sogenanntes Thema Allversöhnung. Wo habe ich das? Ja, Allversöhnung. Werden alle Menschen versöhnt, zum Schluss alle gerettet oder nicht? Thema Bibel, ist die ganze Bibel Gottes Wort oder nur Teile davon? Gibt es Widersprüche in der Schrift? Ist die Schrift irrtumslos? Dürfen Christen einen Fernseher haben oder Filme schauen oder ins Kino gehen oder ins Freibad gehen oder sonst? Wie soll man mit Filmen und diesen Dingen umgehen? iPhone, iPod, iPad, Internet. Wie soll sich ein Christ engagieren in der Politik? Soll er überhaupt? Darf man einen Wehrdienst absolvieren? Oder muss man? Oder darf man nicht? Gewisse Berufe, sind die überhaupt, ja, darf man die überhaupt ausüben? Polizist und so weiter. Dürfen Christen schwören? Gehört auch zu diesem Thema Berufe. Tage halten ist das nächste. Ja, Tage halten. Dürfen oder sollen Christen Weihnachten feiern? Oder sollen sie nicht? Ostern, Geburtstage und so weiter. Thema, ganz komplex, Thema Gemeindezucht. Wie geschieht das? Wie sieht das aus? Verschiedene Gemeindebaumethoden. Wie baut man Gemeinde? Wie kommt man zu Ältesten? Gestaltung der Gemeindeversammlung. Wie muss man das machen? Oder soll man überhaupt nichts machen? Oder wie sieht das aus? Stellenwert des Wortes Gottes und Erlebnisse. Was ist wichtiger? Oder diese ganze charismatische Fragen. Show-Gottesdienst. Nächste Seite. Das kann man nicht lesen. Ich muss es einfach vorlesen. Show-Gottesdienste à la Willow Creek. Ist das gut oder nicht? Und soll man, ist es empfehlenswert oder muss man das tun? Soll man? Stellung zur Allianz und zur Ökumene, Pluralismus und Toleranz. Also Pluralismus heißt, gibt es, ist die Frage, gibt es eine absolute Wahrheit oder gibt es mehrere Wahrheiten, die alle wahr sind? Und was ist Toleranz und was heißt Toleranz? Christliche Psychologie, sollen wir zu psychotherapeutische Methoden anwenden oder nicht? Oder empfehlen oder nicht? Zusammenarbeit mit anderen Gläubigen oder absondern von ihnen? Von welchen? Theater und Pantomime im Gottesdienst oder bei Evangelisation? Überhaupt Evangelisationsmethoden? Zusammenarbeit mit anderen Gläubigen, wie weit und wie weit nicht? Kindererziehung, Frage der Züchtigung, soll man Kinder, darf man Kinder körperlich züchtigen? Homeschooling, Paramedizin, Homöopathie, Akupunktur, Wünschelrute, ist das gut oder schlecht oder soll man oder darf man es dulden? Kremation oder Erdbestattung, also verbrennen oder bestatten? Nikotin oder Alkohol, wie weit und wie weit nicht, was ist erlaubt und was nicht. Sabbat halten oder nicht Sabbat halten. Und gestern hatten wir noch theistische Evolution. Das sind jetzt nur so ein paar Fragen. Jetzt habt ihr welche. Und also es gibt genug Stoff für Christen, um irgendwo Meinungsunterschiede zu haben, Meinungsverschiedenheiten zu haben. Und ich habe da schon sehr, sehr viel erlebt in dieser Hinsicht. Jetzt gehen wir mal vor, ein bisschen systematisch, als Einleitendes. Es ist wichtig, über manche Dinge muss man sich auseinandersetzen. Also es ist natürlich immer die Frage, welche Fragen, wir kommen dann noch drauf zu sprechen, es gibt wichtige Fragen und es gibt weniger wichtige Fragen. Aber grundsätzlich, man muss sich auseinandersetzen mit Lehrfragen. Also man kann nicht einfach sagen, ach komm, glaubt halt irgendetwas, jeder soll glauben, was er möchte. Man muss sich grundsätzlich mit Lehrfragen auseinandersetzen, sonst haben wir eine Verwirrung, ein Durcheinander. Und wir müssen als Christen ringen um die Wahrheit. Das ist einfach klar. Wir müssen ringen. Wir können vielleicht nicht alle Fragen gleich beantworten, aber der Wunsch muss da sein, Herr, ich möchte das verstehen, was das Wort Gottes sagt. Und wir müssen es wagen, das Zweite, wir müssen es wagen, einen Standpunkt einzunehmen in speziellen Fragen, in wichtigen Fragen. Da müssen wir einen Standpunkt einnehmen. Und da müssen wir uns auch bemühen, dass es der biblische Standpunkt ist. Es gibt Fragen, zum Beispiel jetzt Thema die Bibel, oder? Inspiration der Bibel, Autorität der Bibel, ist es jetzt alles Wort Gottes und ist es ein unvollkommenes Wort Gottes oder vollkommen? Ist alles wahr oder sind Teile wahr? Da muss ein Christ einen Standpunkt einnehmen. Das geht, da kann man nicht irgendwas sich zurückziehen. Das heißt, man muss sich auseinandersetzen damit. Und man muss sich auch distanzieren dort, wo es nötig ist. Es gibt Fragen und Punkte, wo man dann sagt, nein, so nicht, das geht nicht. Da muss man sich distanzieren. Bei ganz bestimmten wichtigen Fragen, wir kommen gleich darauf zu sprechen, muss man also auch Distanz haben. Und die Auseinandersetzung nicht bei einem Unentschieden stehen lassen. Ja, es gibt Punkte, da müssen wir darauf bestehen. Es gibt wichtige Punkte, da dürfen wir keine Ungewissheit lassen. Werden jetzt alle Menschen versöhnt oder nicht? Und wird der Satan zum Schluss auch versöhnt oder nicht? Das ist eine Frage unter Christen. Ja, es gibt tatsächlich diese Fragen unter Christen. Unter wiedergeborenen Christen gibt es diese Fragen. Durch sogenannte Allversöhnungslehre. Und da muss man sich von der Schrift her klare Antworten haben. Die Gefahr ist, dass man in Form von Meinungen denkt. Vor allem bei den nicht ganz so entscheidenden Fragen, bei so Zwischenfragen, wo man nicht weiß, sind sie gewichtig oder sind sie nicht wichtig. Da gibt es so, da sagt man, schaut, der Gottesmann, der sagt so und der Gottesmann sagt so. Und dann spielt man sich gegenseitig aus und da steht der Gläubige dazwischen und sagt, wenn die gescheiten Leute und geistlichen Leute sich nicht einig sind, wer bin ich, Christ, dass ich so überhaupt das herausfinden soll? Und man macht die Bibel zu, oder? Und sagt, ich über dieses Thema will ich einfach nichts wissen. Ich rede hier von ganz, habe mich selber sehr betroffen. Ein eigenes Familienmitglied ist bei mir so gewesen. Ja? Die hat gesagt, ich weiß es jetzt nicht mehr. Wie ist das jetzt mit der Erwählung? Und wird man jetzt bestimmt dazu, dass man sich bekehrt? Oder wird man nicht bestimmt dazu, dass man sich bekehrt? Hat Gott bestimmt, dass einige Leute in die Hölle gehen und andere hat er bestimmt, dass sie nicht in die Hölle gehen? Und dann hat sie Meinung gegen Meinung ausgespielt und war nicht mehr bereit, sich von der Schrift her, sich selber in die Schrift hineinzutauchen und sagen, jetzt lese ich einfach mal und schaue mir das in der Bibel an. Nein, ich kann das sicher nicht, weil ich bin nicht in der Lage, hat irgendwie diese Angst bekommen, die Bibel ist was Gefährliches, weil man versteht es ja sowieso nicht, wenn diese hohen Männer Gottes da sich nicht einig sind. Und das ist ganz falsch, denn jeder Christ hat die Verantwortung, die Heilige Schrift zu lesen und jeder Christ hat die Verantwortung zu beten. Jeder Christ hat den Heiligen Geist bekommen und wir sollen die Schrift studieren gemeinsam und wir sollen uns fragen, was steht eigentlich da? Ich habe nämlich gemerkt, bei manchen Diskussionen spricht man in Sätzen und in Begriffen, die Bibel gar nicht verwendet. Und dann kann man dann natürlich nicht sagen, was steht da, weil dieser Begriff nicht vorkommt. Und zum Beispiel jetzt, Gott bestimmt, wer sich bekehrt. So steht es nirgends in der Bibel. Kann man nicht finden. Man muss jetzt schauen, wie werden Dinge in der Bibel eigentlich ausgedrückt. Und dann kann man einen Satz wiederholen, so wie er in der Bibel steht. Der stimmt sicher. Ja? Da steht so, Paulus sagt diesen Vers. Und dann liest man einen anderen Vers, da sagt er diesen Vers. Und dann kommt man schon weiter. Ja? Glaubst du an die Unverlierbarkeit? Ich habe das Wort Unverlierbarkeit nicht gefunden. Was ist damit gemeint? Da ist eine Sprache verwendet, die nicht biblisch ist. Es geht ja gar nicht um das Verlieren des Heils. Es gibt, untersucht mal die Bibel nach der Formulierung Verlieren des Heils. Das Heil ist eine Person, Gott ist mein Heil. Und diese Person kann man nicht verlieren. Einen Menschen kann man verlieren, der stirbt. Aber Gott stirbt nicht, den kann man nicht verlieren. Der stirbt nicht. Schlüssel kann man verlieren, aber Gott kann man nicht verlieren. Ich habe eine Vertrauensbeziehung zu ihm. Da ist eine Beziehung. Ja? Beziehungen kann man vielleicht verlassen oder sich abwenden oder so, aber Beziehungen kann man, aber Gott kann man nicht verlieren. Und wir müssen bereit sein zu lernen, das ist der dritte. Wir müssen bereit sein zu lernen, das heißt, wir müssen uns überlegen, wenn jetzt da jemand von der Schrift her argumentiert, dann soll ich die Bereitschaft aufbringen, mir das mal anzuhören, was er argumentiert. Ein Bruder hat mal gesagt, ein Lehrer in der Bibelschule, hat gesagt, ich denke, wenn man 50 Jahre alt ist, wird man seine Meinung in Lehrfragen nicht mehr ändern. Und ich habe mir gedacht, Herr, bewahre mich vor so einem Denken. Ich möchte, wenn ich 80 bin, meine Meinung noch ändern, wenn ich von der Schrift überzeugt werde. Ich kenne einen Bruder, der als 80-Jähriger seine Meinung geändert hat, ein Lehrer, ein Bibellehrer, der in einigen Punkten seine Meinung geändert hat als 80-Jähriger. Wenn die Schrift es so sagt, gut. Wir müssen drei Fragen unterscheiden. Drei Arten von Fragen unterscheiden. Wichtige Fragen, unwichtige Fragen und unentschiedene Fragen. Das heißt, wichtige sind zentrale Lehrfragen. Unwichtige Fragen sind Randfragen, die nicht so arg wichtig sind. Also ehrlich gesagt, ob es ein tausendjähriges Reich gibt oder nicht, das wird heute einen Christen, muss einen nicht schlaflose Nächte bereiten. Das wirkt sich nicht so stark auf die heutige Gegenwart aus, ja, wie ich lebe. Ob das tausendjährige Reich so oder so ist und wie lange es ist und so weiter. Das wirkt sich nicht aus. Es wirkt sich vielleicht aus auf manche Verständnisse von Schriftstellen. Das ist richtig. Aber es wirkt sich jetzt in der Praxis weniger aus. Das ist nicht eine zentrale Frage. Ja. Und wann genau die Entrückung ist. Das ist aber nicht eine zentrale Frage. Es gibt unwichtige Randfragen und es gibt Fragen, bei denen wir noch nicht wissen, ob sie wichtig sind oder nicht. Da haben wir uns noch nicht entschieden, in welche Kategorie sie wir hineinschieben. In wichtig oder unwichtig. Es gibt solche Fragen. Da muss man auch warten oder überlegen. Und kommt dann manchmal auch auf den Zusammenhang an. Wie stark diese Frage unser Leben betrifft. Und, das ist jetzt die fünfte Aussage, wir müssen wissen, wer als Irrlehrer gilt. Ah, übrigens, zu dem anderen muss noch was hinzufügen. Dass es Abweichungen gibt, ja, von der richtigen Lehre, von der richtigen Praxis, das ist nicht auf Gottes Führung zurückzuführen. Ich war in Rumänien, stellt mir eine Schwester eine Frage, zwar auf dem Zettel, sagt sie, wieso führt Gott die Christen so verschieden, dass die einen Charismatiker werden und die anderen nicht, zum Beispiel. Dann, die hat gemeint, das ist Gottes Führung, dass einige charismatische Lehren verkündigen und zu den Auffassungen kommen, oder? Charismatisch, und die anderen nicht. Es ist nicht Gottes Führung. Hat überhaupt nichts mit Gottes Führung zu tun. Es hat mit unserer Unvollkommenheit zu tun und mit unserer Fehlerhaftigkeit in unserem Denken zu tun. Oder mit unserem ungenauen Bibelstudium hat es zu tun. Also das ist nicht Gottes Führung. Abweichung von der gesunden Lehre und unterschiedliche Auffassungen hat es ja auch im Neuen Testament gegeben. Zum Beispiel, wie man sich verhält in Bezug auf Götzenopferfleisch essen. Die einen haben gemeint, man kann Götzenopferfleisch essen. Die anderen haben gesagt, man darf nicht Götzenopferfleisch essen. Es geht nicht um Götzenkult. Es geht um das Fleisch, das früher den Götzen geopfert wurde. Das wurde dann auf dem Markt verkauft. Und die Christen haben gesagt, das darfst nicht kaufen. Die anderen haben gesagt, doch, kannst du ruhig kaufen, kannst essen. Und da war dann ein Zwiespalt unter Christen. Darf man so ein Fleisch essen oder nicht? Paulus hat darüber geschrieben, 1. Korinther 8 und auch in Römer 14 beschreibt er geht er allgemein auf etwas ein, was mit Fleischessen zu tun hat. Also es gibt gewisse Randfragen, die nicht das Zentrale angreifen. Es gibt einen gewissen Bereich, wo man auch als Christ unterschiedliche Meinung oder Auffassung haben kann. Nicht, weil es so sein soll, sondern weil wir fehlerhaft sind. Oder vorläufig unterschiedliche Meinungen. Ja, das Ziel ist, dass wir zur gleichen Meinung kommen. Gott möchte, dass die Christen zur Einheit des Glaubens kommen, dass sie alle das Gleiche glauben und dass sie in Einheit der Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen, Epheser 4, Vers 13. Und 1. Korinther 1, Vers 10. Das möchte ich gerade vorlesen. 1. Korinther 1, Vers 10. Ich rufe euch auf, Brüder, Schwestern sind auch aufgerufen als Brüder. Ich rufe euch aber auf, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesu Christi, dass ihr alle dasselbe sagt. Alle sollen dasselbe sagen. Alle sollen das Gleiche sagen. Und nicht Spaltungen unter euch sein, ihr aber zurechtgebracht sein möget in demselben Sinn, im selben Denken und in derselben Auffassung. Steht das so ähnlich bei euch? In derselben Meinung. Elberfeld. Selben Gesinnung. Ja, selben Gesinnung. Das, ja, Gesinnung ist zu schwach. Überzeugung und Meinung ist besser. Gnome, das ist hier, es ist hier nicht die Gesinnung, es ist mehr die Meinung. Die Meinung, die Überzeugung, die Auffassung. Also das wäre das Ziel, oder? Dass wir alle die gleiche Meinung haben. Es geht hier natürlich um wichtige Dinge. Es geht hier nicht um die Dinge, ob man einen roten Vorhang oder einen grünen Vorhang aufhängen soll im Versammlungssaal. Das sind andere Fragen, ganz andere Art. Hier geht es um lehrmäßige Dinge. Im Kontext wird das dann klar im 1. Korinther 1 bis, Kapitel 1 bis 4. Das Problem bei den Korinthern war, die haben in Form von Meinungen gedacht. Ja, der Petrus sagt so, der Paulus, oder die haben sich eigentlich an Menschen stärker gehängt. Es geht nicht mehr, was sie sagen, sondern an die Person haben sie sich gehängt. Ja. Die haben die Personen ausgespielt. Petrus, Paulus und Kephas und Apollos. Und haben dann Menschen, ein bisschen Menschenverehrung betrieben. In dieser Gefahr steht man immer wieder. Ja. Man lernt Menschen kennen und die mag man und ist klar, man mag die Aussagen der Menschen, mir geht es auch so. Aber ich muss immer wieder sagen, wir sind alle fehlerhafte Menschen, auch die geistlichsten und auch die der Herr am gewaltigsten gebraucht hat in der Welt, sind fehlerhafte Menschen. Ganz wenige Menschen hat der Herr mächtiger gebraucht als einen John Wesley, ja, und Charles Finney und Whitcomb, und wie sie heißen. Das sind sehr Erweckungsprediger. Das sind mächtig gebraucht worden. Und doch haben sie unterschiedliche Auffassungen gehabt. Ganz unterschiedliche, wie Whitcomb und Wesley zum Beispiel. Ja. Die haben sich zeitlang sogar stark bekämpft in gewissen Lehrfragen. Später haben sie sich versöhnt sogar. Aber in den Lehrfragen sind sie gleich geblieben, aber sie haben sich persönlich versöhnt. Ja. Und der eine lässt den anderen bei der Beerdigung predigen. Die Anhänger. Predigen lassen. Also. Wir müssen wissen, das ist der fünfte Satz hier, wir müssen wissen, wer als Irrlehrer gilt und wer nicht als Irrlehrer gilt. Da wird es nämlich dann wirklich wichtig. Es gibt wichtige Fragen, wo es um entscheidende Dinge geht. Letztlich ist ja jegliche falsche Auffassung Schrift, wie, also alles, was nicht richtig ist, was ich sage, was andere sagen, was nicht richtig, was nicht mit der Bibel übereinstimmt, ist irgendwie gegen das Heil oder gegen die, alles, was gegen die Wahrheit, was nicht wirklich genau die Wahrheit ist, ist störend. Aber es wirkt sich nicht alles gleich stark aus. Ja? Watchman Nee, einer der am mächtigsten gebraucht, am meist gebrauchten Menschen der chinesischen Christenheit, Watchman Nee, hat sehr, sehr gute Dinge geschrieben, sehr, sehr gute Bücher. Das heißt, die Bücher sind Vorträge. Er hat nur ein Buch geschrieben, der geistliche Christ. Und von dem Buch hat er gesagt, es sollte nicht veröffentlicht werden. Am Ende, also gegen Ende seines Lebens, hat er sich eingesetzt, dieses Buch sollte nicht verbreitet werden. Denn in dem Buch hat er selber erkannt, habe ich gewisse Dinge dargestellt, die sind zu perfekt, so ist es nicht. Er hat über die Praxis, über die praktischen Beispiele und praktische Anwendungen gesprochen dort. Und wollte das dann nicht, aber man hat es dann trotzdem verbreitet, dieses Buch. Und, aber auch in diesem Buch und anderen Büchern kommt eine Lehre zum Vorschein, die nicht mit der Bibel übereinstimmt, und zwar seine Anthropologie, das heißt seine Lehre über den Menschen, er ist da sehr dogmatisch gewesen, ja, auch gerade in dem Buch Der geistliche Christ. Kennt das jemand, Der geistliche Christ? Ja. Da wird genau aufgezeichnet, also Geist, Seele, Leib, und da wird genau, was gehört zum Seele, was gehört zum Geist und was zum Leib. Und da macht er den Fehler, dass er den Verstand des Menschen, das Denken des Menschen in den Bereich der Seele einfach so zuordnet. Ja. Das hat bei Watchman nie keine Auswirkungen, weil er sonst so bibeltreu und biblisch lehrt. Ja. Aber ein Anhänger namens Witness Lee hat genau diesen Punkt aufgegriffen und hat gesagt, der Heilige Geist wirkt ja auf unseren Geist und nicht auf unser Denken. Infolgedessen müssen wir unser Denken ausschalten, damit der Heilige Geist, wenn wir die Bibel lesen, müssen wir unser Denken ausschalten. Stell dir mal das vor. Dann entstand eine ganz schlimme Irrlehre, eine ganz schlimme Bewegung aus diesem heraus. Witness Lee. Das heißt, so geht es immer, oder? Ist irgendwas Falsches und der Satan verwendet das und schaut, dass das dann gerade das Falsche herausgestrichen wird und das andere, viele Gute, drückt in den Hintergrund bei diesem Witness Lee. Ja. Also, nicht alles wirkt sich gleich aus. Also, wir müssen schauen, wer gilt als Irrlehrer, wer gilt nicht als Irrlehrer. Es gibt irregeleitete Christen, die ein bisschen Irrlehre haben, aber das, was sie da falsch haben und falsch lehren, ist so entscheidend heilswidrig, dass man sagen muss, höchste Gefahr. Ich denke hier zum Beispiel an gewisse charismatische Lehren. Die Charismatiker haben sehr viel Richtiges, oder Pfingstgemeinde, ja, sehr viel Richtiges und sehr viel Gutes und haben vor allem, wenn man sieht, die Hingabe, den Einsatz dieser Leute, der Gebetseifer und so weiter. Aber es gibt ein paar Dinge in der Lehre, die sind ganz gefährlich. Nämlich, das ist eine falsche Lehre über den Geist Gottes und über das Heil, indem sie sagen, es gibt Christen zweier Stufen. Ja, es gibt das ist die sogenannte Zwei-Stufen-Lehre. Der Christ bekehrt sich, aber wenn er sich bekehrt, bekommt er noch nicht alles, sondern er muss eine zweite Stufe, eine zweite Erfahrung machen mit dem Heiligen Geist. Das ist die sogenannte Geistestaufe, sagen sie. Und wer dann das hat, dann hat er alles. Dann ist er eigentlich wirklich so ein voller Christ, dann ist er ein erfüllter Christ und so weiter. Die Lehre ist deshalb so gefährlich, weil die Schrift und weil das suggeriert den Christen, sie hätten in Christus nicht alles. Stell dir das mal vor. Da ist ein Gläubiger, kommt zu Christus. Und dann wird ihm mitgeteilt, du hast in Christus nicht alles. Das ist eine Grundlehre der Schrift, dass wir in Christus alles haben. Das ist ein ganz geschichtlicher langer Weg gewesen. Es kommt aus der Heiligungsbewegung. John Wesley hat, der so mächtig gebraucht wurde, ja, hat in seiner Lehre schon einige schräge Sachen gehabt. Ja. Und das wurde aufgegriffen. Und zwar war das bei John Wesley die vollkommene Heiligung. Ja, der spricht von einer nachträglichen vollkommenen Heiligung. Der Christ kann zu einer Stufe der vollkommenen Heiligung kommen. Ja, da entstand dann die Heiligungsbewegung. Und er hat auch davon gesprochen, dass es möglich ist, dass ein Christ zu einem Zustand kommen kann, wo er perfekt ist. Perfektionismus, ja, wo er nicht sündigen kann. Das ist auch eine falsche Lehre. Das ist leider von Wesley gekommen. Das ist sehr schade. Ja. Er hat das nicht, aber zu seiner Zeit war das nicht so stark betont. Aber später, nach ihm, einige Jahrzehnte nach ihm, haben das dann einige aufgegriffen. Und da waren auch ein gewisser Torrey ich weiß nicht, wie sie heißen, haben dann um die Jahrhundertwende ist dann diese Zwei-Stufen-Lehre ganz stark entstanden. Das war dann auch verbunden mit ganz eigenartigen Erfahrungen da in dieser Keswick-Bewegung, und also in Amerika begann es und ist dann nach Deutschland gekommen, diese Zungenbewegung, die Zungenredebewegung. Da hat man dann gesagt, das Zeichen von dieser zweiten Erfahrung ist das Zungenreden. Und dann entstand die Pfingstbewegung. Damals hat sich die Gemeinde Jesu ganz klar, also da haben sich viele zusammengetan, haben sich ganz klar dagegen gestellt und haben auch eine Erklärung abgegeben, sogenannte Berliner Erklärung in Deutschland. Führende Christen, bibeltreue Christen, haben sich da zusammengetan und das war sehr gut, es hat viel Klärung gebracht, aber die Pfingstgemeinde hat da entstand eine Spaltung in der evangelikalen Gemeinde Jesu, entstand eine Spaltung und ab da gab es diese Pfingstbewegung, die pfingstliche Richtung und die sonstige konservative Richtung, ja. Abgesehen jetzt von den Großkirchen, sondern unter diesen freien Kirchen. Später kam dann diese Lehre, diese Zwei-Stufen-Lehre kam dann in die Kirchen hinein. Das war aber erst in den 60er Jahren dann, in die evangelische Kirche und in die katholische Kirche. Dann gab es die katholisch-charismatische Bewegung und die evangelisch-lutherische charismatische Bewegung. Das ist aber erst in den 60er Jahren entstanden. Das hat also noch 60 Jahre gedauert und die war dann aber viel schlimmer, weil da haben wir dann auch die katholische Kirche zum Beispiel, hat Charismatik vermischt mit Marienlehre und alles. Da haben wir plötzlich gemerkt, diese Lehre hat Platz auch in einer wirklichen falschen Religion wie die katholische Religion. Kann ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber es gibt hier also wirklich gefährliche Dinge. Später Pfingstgemeinden haben sich dann später zum Teil in gewissen Ländern von den Charismatikern getrennt, zum Beispiel im Osten, in Rumänien, Ukraine und so weiter, haben sich die Pfingstler von den Charismatikern getrennt, weil die gesehen haben, das ist ganz sicher falsch. In anderen Gegenden haben sich Pfingstler und Charismatiker vereint. Dann gibt es Christen, die unwissend sind, Gläubige, die in irregeleiteten Gemeinden sind, die aber selber nicht all dieses falsche Glauben, unwissend sind, aber in irregeleiteten Gruppen sind und dort Gemeinschaft pflegen. Sie selbst sind sich aber unklar. Das heißt, sie glauben nicht alles unbedingt, was da gelehrt wird, aber sie sind da drinnen. Ja? Solche kann man helfen. Solche sind eigentlich keine Irrlehrer in dem Sinn, sondern sind Irregeführte. Irregeführte Seele. Und dann gibt es Gläubige, die klarstehen oder biblisch sind, biblisch denken, die aber in Gruppen sind, deren Leiter Irrlehre in ihren Reihen dulden und sie sogar lehren lassen. Das ist oft der Fall. Also sie stehen klar, die halten sich aber, sie selber stehen klar, weil sie sind in Gemeinden, deren Leiter ihre Lehre in ihren Reihen dulden und lehren lassen. Solche sollte man ermutigen, dass sie sich Gemeinschaft suchen, wo klar verkündigt wird. Solche sind selber auch, kann man auch nicht sagen, die selber sind jetzt ihr Lehrer. Ja. Was ist die Ursache von so Meinungsverschiedenheiten? Warum gibt es Meinungsverschiedenheiten? Nun, es ist so, entweder kommen richtige neue Gedanken auf oder es kommen falsche neue Gedanken auf. Es ist ja so, es kann ja sein, dass Gemeinde Jesu in irgendeinem Punkt Dinge vernachlässigt haben oder gar nicht erkannt haben und jetzt wird durch Bibelstudium was Neues erkannt. Das gab es immer wieder. Luther zum Beispiel, bei dem war das so, oder? Durch Bibelstudium hat er was Neues erkannt, was die katholische Kirche über Jahrhunderte verschwiegen hatte. So kamen also bei Luther richtige, neue Gedanken auf, die Rechtfertigungslehre. Und es gab also Meinungsverschiedenheiten, oder? Zwischen Luther und den Katholiken. Und der Luther in der Minderheit, war in der Minderheit, aber hatte recht. Also da. Das kann sein, also neue Erkenntnisse durch Studium vom Wort Gottes. Da gibt es Meinungsverschiedenheiten. Oder es kommen falsche Gedanken auf. Das ist sehr häufig der Fall. Falsche neue Gedanken kommen auf. Das ist auch im Neuen Testament ist davon die Rede. Im Neuen Testament heißt es im 2. Petrus Kapitel 2, Vers 1, es werden unter euch falsche Lehrer aufstehen, die verkehrte Dinge reden. Apostelgeschichte 20, Vers 20 ebenfalls. Es werden aus eurer eigenen Mitte werden Lehrer aufstehen, die Falsches reden und die Seelen der Jünger an sich ziehen. Das heißt, wir müssen damit rechnen, leider. Leider müssen wir damit rechnen, deshalb muss man wachsam sein. Satan ist der Urheber, der will Unkraut säen unter den Weizen, er will Falsches säen unter das Gute hinein. Er will das Wort Gottes in Frage stellen. Matthäus 13 ist von Satan die Rede, Matthäus 13, Vers 25, wie er streut Unkraut unter den Weizen. Sollte Gott gesagt haben. Dann Epheser 6, es ist Teil unseres Kampfes. Wir leben in einer geistlichen Welt, wo Dämonen am Werk sind, sagt uns die Schrift. In Epheser 6, Vers 12, 10 bis 12 lesen wir, dass unser Kampf nicht gerichtet ist gegen Fleisch und Blut in erster Linie, sondern gegen Geister, gegen die Beherrscher der Finsternis. Und es befindet ein geistlicher Kampf statt und deshalb muss man mit geistlichen Waffen kämpfen, aber man muss wachsam sein. Man muss sich klar sein, der Feind schläft nicht, der schaut nicht zu, auch nicht in unseren Kreisen. Und man muss deshalb wachsam sein und mit diesen geistlichen Waffen kämpfen, die dort beschrieben sind. In Epheser 6 gibt es eine ganze Reihe von Waffen, die er dort nennt. Wahrheit und Gerechtigkeit, das Wort Gottes, mit dem wir kämpfen sollen. Und unseren Kopf schützen mit der Heilsgewissheit und so weiter. Die Schrift spricht voraus von einem Abfall in der letzten Zeit. Die letzte Zeit ist allerdings sehr lange in der Bibel. Die letzte Zeit geht von Pfingsten bis zur Wiederkunft des Herrn. Aber diese letzte Zeit entwickelt sich auch immer mehr zum Bösen hin. Das wird uns in der Schrift gesagt. Das ist 1. Timotheus 4, Vers 1 und das ist übrigens falsch hier. Ja, doch, ist richtig. 1. Timotheus 4, Vers 1 habe ich auch erwähnt. Und es ist Teil unserer Sündhaftigkeit, unserer Unvollkommenheit. Wir sind unvollkommene Menschen, wir sind sündhafte Menschen. Und von daher müssen wir damit rechnen, dass wir es nicht alles verstehen oder nicht alles richtig sagen. Wir selber stehen immer wieder in Gefahr, dass wir was ein bisschen falsch sagen. Und dann ist da ist wichtig, dass man korrigiert und dass man Korrigierung bekommt. Deshalb brauchen wir die Gemeinde Jesu. Wir brauchen uns untereinander, weil jeder von uns irgendwie in irgendeiner Seite, wie beim Autofahren, oder? Du hast das Lenkrad einen Millimeter schräg gehalten, oder? Das ist auch kein Problem, wenn du einen Millimeter schräg hältst. Aber wenn man es zu lange schräg hält, dann ist das ein Problem. Es braucht nur ganz wenig Korrektur. Und wir brauchen das. Und deshalb brauchen wir Gemeinschaft. Auch Leute, die herumreisen, so wie ich jetzt zum Beispiel, wir brauchen unbedingt Korrektur. Ich versuche immer wieder, wo ich hinkomme oder wo ich, dass wir ständig offen sind. Ich möchte auf die anderen hören, ich möchte von ihnen Korrektur bekommen. Nur so geht's. Das ist einfach realistisch. Und die Praxis beweist es. Die Geschichte beweist es. Deshalb ist es so gefährlich, wenn Leute ganz Individualisten sind und nur sie und sagen, ja, nur wir und ich höre auf niemand anderen mehr, ich höre nur noch auf die Bibel. Da habe ich immer Sorge. Ich höre auf keine Christen mehr, nur auf die Bibel. Die Bibel sagt, dass wir auf die Bibel hören sollen. Das ist richtig. Die Bibel sagt, dass wir aber auch auf Christen hören sollen. Weil der Heilige Geist nämlich auch in den anderen Christen wirkt. Galater 5, Vers 20. Was steht da? Ich weiß es nicht. Kann jemand vorlesen? Ah, da sind eine, ja, Parteiungen. Galater 5, Vers 20 ist die Rede von die Werke des Fleisches, sind offenbar. Und da erwähnt er gewisse Sachen, Rechthaberei zum Beispiel, oder Parteiung auch. Das ist leichter, auch als Lehrer kann man rechthaberisch sein und auf den anderen nicht horchen wollen. Das ist ein Zug unseres Fleisches. Parteien bilden gegen andere. Dürfen wir nicht zulassen. Und 1. Korinther 11, Vers 17, auch die Rede von Parteiungen. Es müssen ja Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Es muss ja so sein, dass unter euch, dass es zum Vorschein kommt. Ja? Aber jetzt ist die Frage, wie geht ihr damit um? Dass es so Unterschiede gibt oder ja, kleine Parteiungen, das ist an sich noch keine Tragik, aber jetzt ist die Frage, was geschieht jetzt? Lassen wir uns korrigieren, stellen wir uns wieder erneut unter das Wort Gottes, unter das Haupt Jesus Christus und unter die Liebe, die weiß, wir sind abhängig voneinander. Bitte. Das eine, was ich vorher gebracht habe, war Luther, oder? Luther hatte einen richtigen neuen Gedanken, der aufgekommen ist, nämlich die Rechtfertigungslehre. In einer Zeit, wo das völlig unter den Tisch gekehrt war, oder fast völlig. Ja? Einige Christen gab es schon damals. Aber es war für viele was absolut Neues. Und zum Beispiel wie heißt der? August Hermann Frank, okay, glaube ich. Dieser Pietismus, oder? Als die Pietisten kamen, hat man neu entdeckt die Lehre von der Wiedergeburt. Die Lutheraner haben wenig von Wiedergeburt gesprochen. Aber Christen haben weiter Bibel studiert. Ja? Da gab es in diesen pietistischen Kreisen gab es diese Entdeckung Wiedergeburt. Man braucht eine Umkehr und eine Wiedergeburt. Ja? Das war auch irgendwie verschüttet in vielen Kreisen. So sind im Laufe der Zeit wieder Sachen ausgegraben worden. Gemeinde, was ist eigentlich wirklich Gemeinde? Das ist etwas, was im 20. Jahrhundert sehr stark gekommen ist, weil man vorher hat man so in Kirchen gedacht, Großkirchen. Ja? Und dann haben Christen die Bibel studiert, was ist eigentlich Gemeinde Jesu? Und wie geschieht das? Ja? Man hatte dieses Denken von diesen Mitgliedschaften und diesen großen Bündnissen und so weiter. Und dann kommt man auf die Idee, das gab es ja gar nicht im Neuen Testament. Da hat man neu entdeckt. Ja. Das gab natürlich dann Meinungsverschiedenheiten, oder? Weil die anderen waren so und die anderen so geprägt. Zum Prüfen möchte ich noch mich ein bisschen aufhalten. Wir sollen ja die Meinungsverschiedenheiten prüfen. Warum sollen wir prüfen? Ja, weil wegen der Gefahr der Verführung und Vermischung mit Bösem, Gutes und Böses vermischt sich. Wenn wir unwissend sind, dann gibt es leicht Verführung. Und wenn wir nichts tun, gibt es Verwirrung unter den Gläubigen. Das heißt, wir müssen prüfen, das Wahre kann mit Falschem vermischt sein. Gott gebietet uns sogar zu prüfen, prüfet die Geister, ob sie aus Gott sind. 1. Johannes 4, Vers 1. Prüfet die Geister, ob sie aus Gott sind. Und in 2. Korinther 11, Vers 13 ist die Rede von, dass der Satan sich als Engel des Lichts verstellt. Und daher ist es auch kein Wunder, wenn seine Diener sich als Apostel ausgeben. Als Diener der Gerechtigkeit ausgeben. Wir können das nicht unterscheiden vom Äußeren. Würde ein Engel hereinkommen bei der Tür und würde der Herr Jesus dastehen? Zwei Erscheinungen, oder? Oder sagen wir so, machen wir so, ein Engel steht da und ein Dämon. Wir wissen nicht, wer der Engel ist und wer der Dämon. Keine Ahnung. Wir haben keine Ahnung. Würden sie dann sprechen und uns eine Lehre verkündigen, da könnten wir zuhören und auch unsere Bibel hernehmen und prüfen, was sie uns sagen. Da würden wir mit der Zeit draufkommen, aber Moment, der spricht was, was nicht mit der Bibel übereinstimmt. Das ist ein falscher Geist. Der andere spricht was übereinstimmt. Die Geister muss man prüfen, indem man die Aussagen der Geister prüft. Wie wirken die Geister, wie wirken heute durch Menschen? Geister bemächtigen sich des Geistes von Menschen und sprechen dann, geben dann ihre Lehren, ihre dämonischen Lehren über Menschen weiter. Das heißt, wir müssen das, was die Menschen verkündigen, müssen wir uns anhören und dann müssen wir es mit der Schrift vergleichen. Nur so kann ich prüfen. Da muss ich aber das Wort Gottes gut kennen. Ich hatte mal eine Schwester gibt mir Kassetten und sagt, sie ist so begeistert und das ist herrlich, was der sagt und ich muss mir das unbedingt anhören. Und sie wollte das mir geben, weil ich einer der Leiter in der Gemeinde dort am Ort bin und da war ich froh, dass sie das mir gegeben hat und ich habe das angehört. Da 10 Kassetten, das ist schon viel und eigentlich habe ich meine Zeit für was anderes, aber ich habe gesagt, gut, jetzt ich fange mal an. Und beim Autofahren habe ich da angehört und dann denke ich mir, erste Kassette war recht interessant und die zweite war auch nicht so schlecht. Und der dritte Kassette habe ich gedacht, irgendwas stimmt aber nicht bei dem seiner Verkündiger, aber ich komme nicht drauf, er kam noch nicht dorthin, wo er hin wollte. Und dann höre ich weiter und weiter und ich habe gemerkt, das ist ja irgendwie ein Judaist, das ist der spricht viel über die Juden und über was man in Israel alles tun muss und so weiter. Und irgendwie eigenartig ist das schon, komische, seltsame Betonungen, ist nicht gesund, habe ich mir gedacht. Und dann, aber ich wollte irgendwas Handfestes haben. Ich wollte was Handfestes, um der Schwester zu sagen, da stimmt was nicht. Das dauerte 4 Kassetten lang. Und bei der 4. Kassette, denke ich, war das, wo er dann gesagt hat, so in einem Nebensatz, hat er gesagt, die Trinitarier, die hat er erwähnt. Und ich denke, er erwähnt die Trinitarier. Die hat er ein bisschen negativ erwähnt. Da denke ich mir, was heißt denn das? Die Trinitarier. Trinitarier sind Menschen, die glauben an die Dreieinheit Gottes. Die hat er negativ erwähnt. Da haben die Alarmglocken geläutet. Oder? Er ist also kein Trinitarier. Und dann habe ich im Internet dann gesucht, nach diesem Mann und so, und endlich gefunden. Und dann merke ich, total Judaist, Unitarier und er glaubt nicht an die Gottheit Jesu Christi und hat seine eigene Vorstellung von dem Judentum und so weiter. Habe ich gemerkt, aha, moderner Judaismus, ganz einfach moderner Judaismus in christlichem Gewande. Und gibt es übrigens viele unter den sogenannten jüdischen messianischen Christen, es gibt viele solche, die nicht an die Gottheit Jesu Christi glauben. Weißt du das? Ähnlich wie die Zeugen Jehovas. Ja. Und dann hatte ich schwarz auf weiß und dann war die Schwester froh, dass sie hier das ganz klar so ankommt. Gut, aber wir müssen prüfen, Gott gebietet uns zu prüfen. 1. Thessalonicher 5, Vers 21 auch. Prüft alles und das Gute behaltet. Mit welchem Ziel? Damit man das Richtige vom Falschen unterscheiden können. Wir müssen uns klar werden, ist es wirklich klar, was gefährlich falsch ist, oder sind es Randfragen, die, wo man sagt, na bitte, also wegen so einem Thema muss man sich jetzt nicht den Kopf zerbrechen. Ja, wie es jetzt ist mit dem Traubensaft und mit dem ungesäuerten Brot, ist das wirklich so wichtig? Oder welche Formel muss man verwenden beim Abendmahl? Welche Gebete darf man sprechen, welche nicht? Es gibt ja alle möglichen Fragen. Wie gehen wir da vor jetzt? Was hilft beim Prüfen? Für uns muss klar sein, wir müssen entschiedene Leute sein. Ich muss ein Mensch sein, der sich dem Herrn verschrieben hat und gesagt hat, ja, Herr Jesus, nur das Wort Gottes und das Wort Gottes allein. Und ganze Sache, für mich muss klar sein, ich muss im Wort Gottes zu Hause sein, ich muss beten um Weisheit, ich muss mich mit dem Wahren viel beschäftigen. Oder die Banker, die müssen sich, wenn man da in die Lehre geht, dann muss man sich viel mit richtigem Geld, viel richtiges Geld zählen. Oder damit man merkt, wie richtiges Geld sich anfühlt und so weiter. So, und dann mischen sie manchmal Falschgeld drunter und dann schauen sie, ob er es erkennt. Ja. Viel mit dem Richtigen befassen, dann erkennt man das Falsche leichter. Einige falsche Dinge, was haben wir da gemacht? Gebet und Weisheit und unter einem wachen Geist. Ja. Und wer hilft uns noch beim Prüfen? Gott selber hilft uns. Wir beten zu ihm. Gott verheißt uns, dass er uns zeigt. In Philipper 3, Vers 15, drückt Paulus seine Hoffnung aus, dass Gott den Philippern das zeigen wird. Philipper 3, Vers 15. So viele also von uns, die reif sind, lasst uns diese Gesinnung haben. Und wenn ihr anders gesinnt seid, also in einem Gebiet anders gesinnt seid, wird Gott euch dieses offenbaren. Er drückt da hier seine Hoffnung und Zuversicht aus, dass Gott ja den Gläubigen auch weiterhelfen wird in irgendwelchen Punkten, wo sie noch andere Gesinnung haben. Hirten, wer soll prüfen? Prüfen sollen natürlich sollen die Hirten vor allem, denn sie haben größere Verantwortung über die ganze Herde, die Gott ihnen anvertraut hat. Aber es darf jeder Christ prüfen und hat sogar die Mitverantwortung zu prüfen. Und der Herr hat uns verschieden begabt und wir sollen unsere Begabung auch entsprechend handeln. Wenn einige Lehrer unter uns sind, sollen sie sich gründlich befassen mit der Lehre und auch mit dem Prüfen. Die Gabe der Unterscheidung der Geister, oder? Wer lehrt, sollte so sein, oder? Dass er fähig wird, Geister zu unterscheiden, indem er den Inhalt der Lehre prüfen kann. Sind da jetzt noch Fragen? Also wann haben wir Pause? Machen wir um halb Pause. Ist das gut?
20 Minuten
sind es. 5 nach 8. Es sind noch Fragen jetzt mal zu diesen allgemeinen hier. Dann mache ich inzwischen noch weiter, könnt ihr noch darüber nachdenken. Welche Fragen helfen uns jetzt konkret, wenn wir Lehrer prüfen, wenn wir Menschen prüfen? Das ist sehr wichtig. Man hat Kontakt mit jemandem, oder? Und jetzt, wie prüfe ich den? Hier sind hilfreiche Fragen, die mir geholfen haben. Die habe ich selber von irgendjemandem, einen Teil dieser Fragen von irgendjemandem übernommen. Welche Autorität gibt der Lehrer an? Worauf beruft er sich? Beruft er sich auf die E.G. White? Ja, zum Beispiel Adventisten, die berufen sich stark in ihrer Lehre auf ihre Prophetin. Ja, die sagen, ja, wir glauben an die Bibel. Und es sind ja viele Adventisten echte, klare, wiedergeborene Christen, keine Frage. Aber zusätzlich zur Bibel kommt da immer diese Ellen White. Ich kenne ganz klare, gläubige Adventisten, keine Frage. Aber in ein paar Punkten, da sind sie einfach nur diese Ellen White. Den Sabbat und der Ellen White hat eine Vision gezeigt von den 10 Geboten und das 4. Gebot war eingerahmt, du sollst den Sabbattag halten. Das haben die Christen nicht gehalten und das ist das Entscheidende. Und das ist das Erkennungszeichen für die wahren Gläubigen in der Endzeit, die halten den Sabbat. Und sie meinen, wenn man einem anderen Christen das sagt, dass er den Sabbat halten soll und der tut es nicht, dann steht sein Heil in Frage. Das ist eine gefährliche Irrlehre. So darf man nicht reden. Jeder darf einen Sabbat halten, keine Frage. Jeder kann so viel Sabbat halten, so viel er möchte. Aber er darf nicht kommen und sagen, ihr Christen müsst den Sabbat halten. Versteht ihr? Darum geht's. Und das tun sie aber. Sie kommen und sagen, ihr Christen müsst den Sabbat halten. Wenn ihr das nicht tut, dann bezweifeln wir, dass ihr gerettet werdet. Die Sabbatisten, die Adventisten. 7-Tags-Adventisten. Ich meine, es ist ein Unterschied zwischen einer richtigen unchristlichen Sekte und den Adventisten. Das ist ganz klar ein Unterschied. Die Adventisten, die haben wirklich viel Wahres und Gutes. Ich habe selber sogar Kinderbücher von den Adventisten meinen Kindern vorgelesen. Manchmal habe ich was anders gelesen, als da stand, als es um den Sabbat ging. Aber ansonsten, muss ich sagen, war das echt gut. Ja. Aber in diesem Punkt, Sabbat und dann auch mit den Speisgeboten, dann sagen sie, nein, das tun wir ja nicht als Werke, das ist nur für die Gesundheit. Aber dann meinen sie doch wieder, wenn es Schweinefleisch ist, dann ist auch nicht mehr gut mit dir. Ja, also die haben da ganz stark Schlagseite. Und der Grund ist, weil sie sich auf diese Ellen White berufen. Die hat das gelehrt. Von der Schrift her allein wären sie da nicht drauf gekommen. Die Schrift lehrt sehr klar über den Sabbat, haben wir jetzt keine Zeit. Aber das werdet ihr sicher mal oder habt ihr schon mal gelehrt. Bitte.
Wir haben selber von der Gefahr, indem wir einfach unsere Dienst von dem Herrn nehmen und das
ja.
Und dann in der Morgen, wie wir gerade gesagt haben,
ja. Ja. Wir haben gut. Das
alles damit quasi nicht machen einfach.
Die Gefahr ist sicher da. Man liebt gewisse Kommentare. Mir geht es ja auch so. Ich hab sehr, sehr viele Kommentare gelesen in meinem Leben. Und Ich habe William McDonald beide Kommentare von vorn bis hinten alles durchgelesen. Und andere Kommentare auch. Ich habe Kyle Delitzsch, die kleinen Propheten, normalerweise liest man solche Schinken nicht einfach durch, sondern zu gewissen Fragen liest man. Aber den habe ich ganz durchgelesen. Also das war ein Band über die kleinen Propheten. Natürlich, Kommentare können eine große Hilfe sein, aber bitte, wenn ihr Kommentare lest, dann lest verschiedene. Das ist eine Hilfe. Zum Unterscheiden, zum Prüfen. Wenn man nur einseitig liest, ein guter Kommentar, der bespricht eine schwierige Stelle und gibt Argumente, A, B, C, D, E, und dann sagt er, und ich entscheide mich für E. Und dann gibt es einen Grund, warum für E. Aber es kann sein, dass du dich entscheidest für F oder für D oder für irgendwas. Ja? Das heißt, du kannst dann mit ihm mitdenken und sagst, ja, aber da folge ich dir nicht. Also ein Kommentar sollte eigentlich mehr den Text besprechen und nicht einfach nur seine Meinung geben. Denn das ist viel besser. Ja. Und aber dennoch, wir sollten, es ist gesund, wenn wir, wer Zeit hat, wer die Kraft hat und wer Lehrer ist, der sollte sich auf alle Fälle mit Kommentaren befassen. Zum Beispiel, mir hat das sehr viel geholfen, als ich die alten deutschen Kommentare ausgegraben habe. Heutzutage kann man die im Internet runterladen. Früher hat das ein Heidengeld gekostet, so einen Kyle Delitzsch zu kaufen, so diese 10 Bände über das Alte Testament. Der arbeitet natürlich sehr, die Deutschen sind immer gründliche Leute gewesen. Und die Deutschen, als sie noch bibeltreu waren, ja, im vorvorigen Jahrhundert, da waren die noch wirklich bibeltreu und da konntest du die Kommentare noch lesen. Heutige Kommentare darfst du nicht mehr lesen von den Theologen, den deutschen Theologen. Und die, was die erzählen, das ist zum Großteil Unsinn. Da sind dann die Engländer, die Amerikaner besser. Die haben nämlich, da sind die Bibeltreuen viel stärker. Und die sind viel stärker bibeltreu geblieben. Aber heute haben wir die bibelkritische Theologie, das kannst du nicht verwenden, was die haben. Aber die alten Deutschen, Kyle Delitzsch, Lange und wie sie heißen, Dechsel, die haben große Schinken geschrieben und sagt mir euch nicht Schinken? und in, natürlich ist oft ist in altdeutscher Schrift noch und so, da ist es ein bisschen schwierig zu lesen, aber man kommt schon rein. Und die schreiben, wie man damals geschrieben hat, lange Sätze. Und man muss auch dreimal lesen, bis man den Gedanken von dem versteht. Zahn zum Beispiel, oder? Kennt ihr das? Theodor Zahn hat eine Kommentarreihe rausgegeben, etwa 12 Bände, ganz dicke Dinge. Aber nicht er alleine, er war der Herausgeber, aber es sind lauter Theologen. Alles aus dem vorigen Jahrhundert, also das war Anfang des 20. Jahrhunderts bis in die 40er Jahre vielleicht. Da entstand diese Kommentarreihe von Zahn. Ist hochtheologisch, stimmt, aber bei schwierigen Fragen greife ich gern dahin, weil dann diskutiert er das durch. Ich glaube zwar nicht alles, was der Zahn sagt, aber das hilft mir dann schon, weil er sehr viel Wissen vermittelt, was man nicht weiß oder was man das auf die griechischen Formen geht er ein und so. Das. Oder Lenski, wenn jemand Englisch kann. Aber das ist jetzt. Man kann diese Sachen heutzutage alle runterladen. Weiter. die Autorität, auf die man sie, welche Autorität gibt er an? Ja? Spricht er eigentlich von der Schrift allein oder Schrift plus? Die katholische Kirche, die sagt, die Bibel und die Tradition sind gleichwertig. Die mündliche Überlieferung und die schriftliche Überlieferung sind zwei Quellen des Quellen der Wahrheit für die katholische Kirche. Das ist die Grundirrlehre überhaupt. Daher kommen die, alle anderen Irrlehre in der katholischen Kirche. Die zweite Frage, auf wen wird die Aufmerksamkeit gelenkt? Wirklich auf Christus oder auf Menschen? Welche Aussagen macht er? Da kann man dann konkret, schaut, steht das so in der Bibel? Also das ist wirklich eine Hilfe. Du liest was, dann überlegst dir, steht das eigentlich wirklich so in der Bibel? Eine ganz gesunde Frage. Ich habe eine Bibelstunde gehalten und ich habe unseren Geschwistern immer gesagt, ihr müsst prüfen, steht so geschrieben. Und dann habe ich gelehrt und dann sagt die Schwester, steht eigentlich so geschrieben? Und ich habe dann überlegt, nein, so steht es nicht geschrieben. Habe ich aus dem Text was gesagt, was ich habe zwar von einem anderen Text gehabt, aber in dem Text steht es wirklich nicht so geschrieben. Wir haben den Text behandelt und der Text sagt das nicht. Ja. Muss ich zugeben, doch, das steht hier nicht so geschrieben. Das habe ich jetzt mehr gesagt, als der Text sagt. Und es ist oft so, wir sagen mehr, als der Text sagt. Da beginnen dann die Diskussionen. Was lernen wir über die Grundhaltung? Welche Grundhaltung hat dieser Lehrer? Das heißt, ist er eigentlich bereit, sich korrigieren zu lassen? Das wäre ganz wichtig. Sind das Leute, die haben ihre Meinung und du hast keine Chance? Da bewegt sich kein Millimeter. Oder sind es Leute, die gehen auf das ein und überlegen, ja, muss ich drüber nachdenken, könnte sein, und prüfen sich selber. Oder welche personellen Verbindungen pflegt er? Mit wem hat er Kontakt? Ja, wenn das einer ist, der hat jetzt Kontakt mit Zeugen Jehovas, ich kenne so einen, der da in unserem Bibelgriechisch, war so ein Bibelgriechisch Forum im Internet und da war einer dabei, ja, ist Christ, hat er gesagt, aber er hat jetzt Kontakt mit den Zeugen Jehovas. Und habe ich gemerkt, du, aber die Zeugen Jehovas haben schon ziemlich abgefärbt auf dich. Sein Denken hat schon einiges abgefärbt. Sag mir, was du liest, ich sage mir, wer du bist. Ja. Was liest er? Mit welchen Kommentaren beschäftigt er? Welche Bücher beschäftigt er sich? Dann natürlich auch, welche Frucht ist zu sehen in seinem Leben? Das ist, geht um die Praxis. Aber die Frucht im Leben ist nicht das einzige Kriterium. Ja. In der Schweiz haben wir einen Irrlehrer, der heißt Ivo Sasek, danke, am Bodensee. Und der hatte eine sehr gute Familie, sehr fein erzogene Kinder und ist wirklich, so wie man so sieht, vorbildhaft. Ja. Aber die Lehre, die er bringt, die war anfänglich nicht so schlimm, aber die wird Jahr für Jahr schlimmer. Jetzt glaubt er an die Reinkarnation mittlerweile. Ja. Er versteht sich als Apostel in der heutigen Zeit. Aber Apostel mit dem großen A, also so wie die Zwölf, so versteht er sich. Der Herr hat ihn berufen und er bindet die Menschen an sich. Das ist das Problem. Die Leute kommen und kommen wegen ihm. Und er sagt, sie müssen dem anderen absagen. Also die Leute fahren hunderte von Kilometern, um zu ihm am Sonntag zu kommen. Ja. Da muss man sich reinigen lassen von der ganzen Vergangenheit und so weiter. Es ist richtig sektiererisch. Und hat einige gravierende Irrlehren drin. Kommt übrigens auch aus dem Charismatischen, hat eine charismatische Bekehrung erlebt. Der Herr ist ihm irgendwie erschienen und ganz eigenartig. Ich habe das Zeugnis gehört auf Kassette. Kann man nur warnen vor solchen Leuten. Welche Auswirkungen in den Gemeinden hat der oder hat diese Lehre heute und hat diese Lehre früher gehabt? Führt sie in eine Gefangenschaft, in eine falsche Gesetzlichkeit? Es gibt ja eine richtige Gesetzlichkeit und eine falsche. Wir alle sollen sehr gesetzlich sein. Das Wort Gottes ist das Gesetz. Das ist das Gesetz. Von 1. Mose bis Offenbarung. Das ist unser Gesetz. Da wollen wir ganz, ganz gesetzlich sein. Alle schauen, was das Wort Gottes sagt. Aber es gibt auch eine falsche Gesetzlichkeit. Das sind dann Sachen, die über das Wort Gottes hinausgehen. Das ist Gefahr. Und wie wichtig ist diese Lehre? Ist sie zerstörerisch? Steht sie im Vordergrund? Was steht im Vordergrund bei dieser Lehre? Ist es wirklich Christus oder ist es irgendeine Nebenfrage? Da gibt es solche Israel-Gemeinden. Israel ist alles. Und nur Israel und Israel und Israel. Wir haben in der Schweiz einiges da. Vielleicht kennt ihr das. Ja. Und dann, wie ist die Reaktion anderer reifer Christen? Ist auch gut, was sagen andere reife Christen, die die Bekanntschaft mit dieser Lehre gemacht haben. Kann auch eine Hilfe sein. Ja, da warten wir. Da warten wir noch. Jetzt haben wir, sind Fragen. Wenn wir miteinander reden und wir haben untereinander verschiedene Auffassungen in irgendwelchen Randfragen, da ist es wichtig, dass wir zuerst mal verstehen, was Kommunikation ist. Kommunikation ist, dass ich das, was der andere jetzt spricht, aufnehme in meinen Kopf und mir die, seine Argumente sachlich zu eigen mache, sodass sie, dass ich sie wirklich hatte. Ich muss wirklich verstanden haben, was seine Argumente sind. Und dann brauche ich Zeit, um darüber nachzudenken, was die Argumente sind. Das geht nicht so schnell. Und nachher, wenn ich mich befasst habe mit seinen Argumenten, dann kann ich sachlich auf seine Argumente antworten. Das nennt man Gespräch. Leider läuft es oft so, der eine sagt was, während der andere noch sagt, kommt dann gleich die Gegenrede und man hat nicht wirklich das Argument des anderen aufgenommen, durchdacht und dann kann nicht wirklich darauf antworten. Und ich muss nicht gleich zur Lösung kommen. Wenn wir verschiedene Auffassungen haben, wir müssen nicht heute das klären. Es steht nirgends geschrieben. Wir können ruhig weiterleben und sagen, du, wir müssen uns befassen mit diesem Thema, aber das ist ein bisschen kompliziert und wir brauchen Zeit. Es gibt solche, die sind schwierigere Themen als andere. Ja. Ob man Wein oder Traubensaft nehmen soll, das ist nicht so schwierig, du brauchst nicht so viel Bibelstellen untersuchen und so weiter. Das ist ohnehin nicht so eine wichtige Frage. Aber das ist vielleicht pragmatisch. Ja. Wenn viele Alkoholiker da sind, dann werde ich keinen Wein nehmen am Abend. Ehemalige Alkoholiker, werden vielleicht Probleme bekommen. Dann verzichten wir auf Wein und nehmen Traubensaft. Aber zum Beispiel jetzt Scheidung und Wiederheirat, oder? Darf ein Geschiedener wieder heiraten? Das ist eine Frage, die ist wichtig. Das ist nicht eine theoretische Frage, denn wir haben geschiedene Leute. Und was sollen die jetzt? Dürfen die jetzt heiraten oder nicht? Ganz wichtige, praktische Frage. Da muss man sich Zeit nehmen. Muss man schauen, ja, was sind die Argumente Jesu? Da sagt der Herr Jesus was drüber in Matthäus. Und da gibt es eine Ausnahmeklausel. Was heißt die Ausnahmeklausel? Die Regel ist ja klar. Es gibt überhaupt keine Scheidung. Gott hasst Scheidung. Gott ist gegen Scheidung. Ja, aber jetzt ist es schon passiert. Haben Sie schon erscheinen lassen in der Vergangenheit und es ist alles schon geschehen. Aber was jetzt? Ja gut, Gott hasst es. Ja, und was ist jetzt passiert? Und da muss man dann jetzt durchgehen. Was ist eine Ehe? Wie lange dauert eine Ehe? Ja, muss man sich Gedanken machen über Ehe. Ehe ist ein Treuegelöbnis. Ja. Es ist ein Bund. Das sind zwei Leute, die versprechen sich eine Treue. Und die versprechen sich Treue fürs ganze Leben. Das heißt, der Gelöbnis, ich gelobe dir, es gibt keine andere Frau in meinem Leben, mein ganzes Leben, bis ich sterbe. Und wenn ich jetzt dieses Gelöbnis breche, dann habe ich eine Säule von den zwei Säulen der Ehe habe ich dann zerstört. Die zweite Säule ist das Beisammensein, oder? Eine Ehe besteht da aus Menschen, die zusammen sind, die sich versprochen haben, treu zu sein und die zusammen wohnen. Wenn wir nicht mehr zusammen wohnen, der eine läuft dem anderen davon, dann ist eine andere Säule kaputt. Die Ehe ist aber noch nicht kaputt, denn es kann alles noch wieder hergestellt werden, indem man wieder zurückkehrt und indem man sich das Gelöbnis erneuert. Aber es gibt irgendwann gibt es einen Zeitpunkt, wo die Ehe kaputt ist. Wo sie gar nicht mehr erneuert werden kann, spätestens dann, wenn man einen zweiten Menschen heiratet. Oder? Wenn der eine dann einen anderen heiratet. Dann kann er nicht die zweite Ehe wieder auflösen, um zur ersten zurückzukehren. Das ist verboten. Das heißt, ich muss mir klar sein über das Wesen der Ehe. Und dann weiß ich, wie ich umgehen soll in Fragen Scheidungen, vor allem, wo ist eine Scheidung gerechtfertigt und wo nicht. Der Herr Jesus sagt eine einzige Ausnahme, wo Scheidung gerechtfertigt ist. Ich sage, es sind nur ein paar Gedanken. Ich möchte nur zeigen, wie man vorgehen könnte. Aber man braucht Zeit, man sammelt sich alle Stellen, schaut sich alle Stellen an, man schaut sich das Wesen der Ehe an, schaut im Alten Testament, schaut im Neuen Testament und da kommen wir zu einem Schluss. Also, das braucht aber Zeit. Und es gibt Fragen, die sind sehr schwierig, also gerade die Endzeitfragen. Da haben Christen über Jahrtausende, muss man heute schon sagen, über Jahrtausende offene Fragen. Zwei Jahrtausende. Auch die Erwählung und Erwählungslehre und diese Sachen. Ja. Wie viel tut Gott und wie viel tut der Mensch? Das ist auch gar nicht so einfach. Das kann man nicht so schnell lösen. Das darf man auch ruhig eine irgendwie offen lassen. Muss da nicht gleich sich festlegen. Und dann darf man auch weiterhin offen bleiben, wenn man irgendwelche Argumente vielleicht noch nicht angehört hat oder noch nicht einberechnet hat. Aber es gibt andere Fragen, die sind viel leichter, und das sind viele, viele Fragen von denen, die ich da aufgeführt habe, die sind leicht zu lösen. Dann sind dann noch die Kulturfragen, die ja auch heutzutage einen sehr Explosivstoff in sich bergen. Kulturfragen, wo es um Ästhetik geht und über wie schauen wir aus, wie kleiden wir uns und wie singen wir und so weiter. Da muss man sich auch von der Schrift her leiten lassen. Sagen, da, was klar in der Schrift steht, wollen wir uns dran halten. Und dann gibt es einige Punkte, einige Sachen, die sind einfach frei. Ja. Ich meine, ob man sich jetzt die Haare färbt oder nicht. Einer hat gesagt, wenn der Stall alt wird, dann streichst du ihn an. Oder streichst ihn nicht an. Aber die Bibel ehrt das graue Haar. Wenn es nie grau ist, na gut. Verzichte ich auf die Ehre. Also gut, man verzichtet mal auf die Ehre. Aber das graue Haar hat auch einen Sinn, oder? Also von daher könnte man dann hin und her argumentieren. Aber ich sage, das sind aber keine so großen Fragen. Da meine ich, da braucht es keine Gemeindeordnung über graue Haare und nicht graue Haare. Aber das muss man dann, das müssen. Und manche Dinge sind, die müssen wir den Ältesten überlassen. Es gibt ein paar so Fragen, wo die Ältesten irgendwann einmal oder die Hirten der Gemeinde irgendwann einmal sagen, Geschwister, vorläufig halten wir es so. Vorläufig halten wir es einfach so. Fertig. Und dann sagen Geschwister, okay, vorläufig halten wir es so. Und wenn wir mal mehr Licht haben, halten wir es vielleicht anders, aber jetzt, heute halten wir es immer so. Das gibt's. Gerade in so Fragen, wo wir nicht klares Wort Gottes haben. Oder sie sagen, in diesem Punkt lassen wir es offen. In diesem Punkt kann jeder tun, was er will. In einem anderen Punkt nicht. Ja. Kleidung ist auch so eine Frage. Irgendwo macht jeder die Grenze. Ja. Irgendwo muss er Grenze machen. Die Frage ist, wo? Das heißt, auch da muss man irgendwann drüber sprechen. Wo machen wir unsere Grenzen? Machen wir hier Pause und dann über Römer 14.